Nein, ich bitte mich eigentlich da gerne zur Leistung, die wir für das Gewaltehaus einsetzen. Kurz etwas dazu erklären.
Dazu machst du es, ja.
Es ist, wie gesagt, das ist eine Standardlösung, die es nicht nur bei uns gibt, sondern es gibt ein paar Reiterproleiter, so bei mir. Es gibt ein paar Pappfabrik aus Basel, die noch viel. Und Fedora aus Genf. In Bern sind die nur mehr, also in dem Fall ist es das hey. Es ist eigentlich eine Lösung, die sich platziert zwischen den dedizierten Servern und den virtuellen Servern. Mit dem Vorteil, dass man eigentlich über mehrere Server, über mehrere Nodes skalieren kann. Also das heisst, es skaliert relativ klein, es ist relativ gross, also es gibt ganz kleine Seiten, wo Shared Hosting in Frage kommt, ist vielleicht bei allen vielen eher so ein bisschen mit dem größeren Feedback die Lösung. Es gibt eigentlich ein paar ganz nette Features. Ganz wichtig heutzutage ist, dass die Docker-Images unterstützen. Also das heißt mit den Public-Images oder Core-Bald-Images installieren. Man hat aber auch die Möglichkeit, selber eine Registry direkt auf die Schleswig-Lösung aufzuziehen und eigene Images zu bauen. Also das heißt, man hat eine eigene Spezialität, die man nicht mit den Standard-Images abdecken kann, wo eigene Images bauen kann. Bei all den Sachen, die man jetzt eigene Images oder vorgefertigte Images einsetzt, hat man eigentlich das Alterspattering und Altersskalierbarkeit. Also das heißt, man kann einerseits die Höhe skalieren, aber auch in die Breite. Also man definiert eigentlich Thresholds, wo man sagt, eine einzige Maschine soll so weit hoch skalieren, wenn das nicht langt, soll es automatisch noch zweite Server deployen, gleich für die Moment, dass es nicht gleich skalieren. Also es ist vor allem für Zeiten, da drunter sind auch Shops, die sehr grosses Peak-Verhalten haben, oder wenn man eine Werbekampagne macht, oder in der Zeitung erwähnt wird, dass man auf das reagieren kann. Schleswig selber, wie gesagt, ist eigentlich eine Lösung, die sich spannend zu kriegen daheim. Jetzt relativ lang auf dem Markt, also sie wirklich bei mir ganz schön dran ist, dass sie wirklich alles Standard-Images, was sie natürlich nicht verbauen. Also, man hat keine Abhängigkeiten, so wie die AWS oder so, wenn man verschiedene von uns auf der Plattform dann ist es schon ein Linux-Images. Das heißt, wenn man mal zügeln will, ob jetzt ein anderer Schleswig-Provider oder sonst Open-Source-Lösung, ist das ein Problem. Das macht das Ganze ein bisschen sympathischer. Ja, das ist nochmal ein kleiner Reihe zu der Schleswig. Wie gesagt, mittlerweile haben sie Messer-Fail in der Rechnung. Reine von der Anzahl Instanzen, also 100.000 Instanzen, die mit Lüge laufen. Der grosse Vorteil von Schleswig ist eigentlich, dass man eine fertige Umgebung bekommt. Das heisst, man bekommt jetzt bloß Linux nochmal sammeln, man kann eigentlich ganz genau definieren, was für eine Webserver-Version das man will, was für eine Version Datenbank, Redis, bekommt es eigentlich fertig herkonfiguriert. Man kann die Konfig selber anpassen natürlich, aber man bekommt es eigentlich wirklich brauchbar fertig, doch eigentlich so viel Wasser über die Welt. Zu den Kunden. Das ist zu gut, können wir auch schauen, das ist wirklich benutzerfreundlich. Das ganze Cloning und alle Sachen, die man machen kann, also man hat eigentlich ein Tool für alles zusammen. Man hat dort zu den Maschinen, hat man SSH-Zugang in der nächsten Version, die bei uns am 20. Juni aktualisiert wird, hat man auch so ein Step SSH. Eigentlich, dass man direkt aus dem GUI so einen brauchbaren SSH-Client hat. Also, es hat nicht wirklich ein GUI für alles zusammen. Es gibt doch sogar schon Leistungsprovider, die Windows-Server unterstützen. Aber das genau. Und hier auch wirklich sehr intuitiv. Da sind Leute dahinter. Also, Leistung hat als beratende Funktion der PHP-Entwickler, also Erfinder, und der Java-Erfinder mit an Bord. Also, wirklich. Sie selber Elastic kommt aus dem Java-Umfeld aus, also Java Elastic heisst es eigentlich PHP, Ruby, Node.js, das Docker, das ist alles später dazu. Also man kann eigentlich über mehrere Plattformen in einem GUI zusammenfassen und so betreiben. Und ich würde gerne nochmal noch diese Slide zeigen. Also das hier ist auch mal zum Art und Weise, wie man es brauchen kann. Es unterstützt direkt aber Deployment aus dem GitHub raus. Mit der neuen Version hat man auch Hooks, die man auch im GUI kann definieren kann, vorher, nachher, während dem Deployment. Ja, eigentlich auch sehr benutzerfreundlich. Vor allem das ganze Klonerei. Man kann auch bei der Version abwickeln, speziell auf Magento bezahlt, dann haben wir es bei Facebook so, dass Leute in Stand zu klonen, aktualisieren durch den Test, und wenn es gut ist, kann man die Traffic drauf umschalten. Ich denke, das ist schon so gemacht. Also, dass man wirklich das Risiko wie wegnimmt, auf dem produktiven System Updates müssen, durch zu aktualisieren. Und was ganz wichtig ist, bei dieser Gelastic-Lösung, ist, dass man nur das zahlt, was tatsächlich alloziert wird. Und da haben wir eine gute Grafik. Bei allen anderen Lösungen, die es eigentlich auf dem Markt gibt, ob bei Amazon oder sonst virtuelle Server, zahlt man eigentlich den Limit, ob man sie braucht oder nicht. Bei Gelastic tut man hier unterscheiden zwischen dem, was man definiert, fix, und dann lässt man gewisse Grenzen, das sind die dynamischen Cloudlets, und man zahlt wirklich nur tatsächlich das, was gebraucht wird. Also ein Cloudlet ist 128 MB Memory, 400 MHz CPU, und da kann man pro Dienst kann man eigentlich die Cloudlets einerseits fix hinzufügen, und dann lässt man noch gewisse Grenzen offen zum Skalieren. Die Idee ist eigentlich, dass man die Grundlast, die man hat, eigentlich durch die fixe Cloudlets abdeckt, weil die günstiger sind. Und dann lässt man Grenzen raus zum Skalieren, die man aber nicht zahlt, sondern nur, wenn Ressourcen alloziert werden. Und das ist vor allem in der mittleren, grösseren Seite interessant. Und wir haben auch viele Kunden, die gewechselt haben von der dedizierten Lösung auf die Gelastic, die sind günstiger gefahren. Ohne eigentlich per Performance in Busse zu haben. Weil dann, wenn sie Leistung brauchen, ist sie da, aber halt zahlen sie nur für die Stunde, zwei, wenn sie pro Tag irgendwie in den Shop sind, wie am Abend oder so, wenn sie Termin kaufen. Das ist sicher interessant. Und hier haben wir noch Auswertung. Das ist jetzt über alle Kunden hinweg. So wie die Kunden das Gefühl haben, was für Limiten sie sollten brauchen. Und dass sie, was sie auch tatsächlich nachher gezahlt und gebraucht haben. Also meistens tut man reinschiessen mit den Ressourcen. Also vor allem, wenn man es vorher nicht so kennt, tut man sehr überdimensionieren. Oder jetzt haben wir eigentlich ein Vielfaches von dem, ist nachher tatsächlich gebraucht und gezahlt worden. Also ist das von dem her sicher ein grosser Vorteil und kann die Leute helfen, eigentlich die Kosten von dem Sachen zu nehmen. Vor allem, wenn es etwas grössere Webseiten sind oder Webshops oder was auch immer. Genau. Dann von den Tags her, sorry, tun wir nochmal ein bisschen zurück. Von den Tags her, die vorgebaut sind, die man eigentlich nur anklicken und brauchen, ist eigentlich alles mehr oder weniger rum, was man braucht. Wenn etwas nicht rum ist, hat man wirklich native Docker-Unterstützung. Jetzt auch neu seit der letzten Version Docker Swarm-Integration. Also das heisst, dass kann man auch brauchen, oder direkt auf der Plattform installieren. Ja. Du tust jetzt PDF noch verlinken, dann kann man sich das noch in Ruhe anschauen, aber ich denke jetzt, dass man...
Gut, das ist jetzt eben Teil vom Video, automatisch, aber ich tue es definitiv verlinken.
Ja, genau, das ist ja schon öffentlich, das PDF, also da ist rein vom Link. Ich kann euch gerne schnell zu gut zeigen.
Du kannst auch die Apps, die du installierst. Ja, da habe ich mal etwas gebraucht. Das ist spannend, als es Binary war.
Genau.
Also das ist sonst hätte ich docken müssen.
Nein, also es ist ein Unterschied, ob man ein vorgefertigtes Image nimmt, wo man nur sagen, mit der Grundschütze, sondern du bekommst das Image mit Standardsachen, also im PHP-IMI und so weiter, kannst du Module enable, disable, PHP selber anpassen, das ist auch wie in die Config vom Webserver. Du hast natürlich SSH-Zugang auf die Maschine, SCP-Zugang, momentan noch kein Root-Zugang bei diesen vorgefertigten Images. Wenn wir sagen, wir können die supporten, wenn einer etwas braucht, können wir das gerne machen. In unserem Fall ist das ja auch inklusive, kostet das auch nicht. Natürlich Binary oder so kannst du direkt draufladen und kannst die brauchen. Das ist dann BKHTML-PDF, die du dann gebraucht hast. Das kann man einfach drauf tun. Wir sagen einfach, wenn einer irgendwelche Pakete installiert hat, lieber schnell melden, dann können wir es drauf tun. bei der nächsten Version wird man die Möglichkeit haben, wo man sagt, man kann den Routzugang erlauben, dann kann man es gerade selber machen. Das ist in unserem Fall, wo wir alles zusammen gerne übernehmen und managen, ist dann natürlich schwierig, wenn man einen Routzugang hat und vielleicht kreativ ist, die Verantwortung zu übernehmen. Bei den Docker Images, die man selber deployt, also wo man dann automatisch Routzugang man muss ja erstmal reinschauen, wenn du Fehler meldest. Was ist jetzt da passiert? Aber bei den vorgefertigten Images, bei der neuen Version, die im Juni kommt, wird man die Möglichkeit haben, Kontrollzugang zu erlauben. Mhm. Ich denke, wir machen es, wenn es wirklich keiner will, aber dass man auch klar kommuniziert und sagt, das kannst du gerne haben. Ich sehe, das kann man auch heute haben, wenn du ein Docker-Image deployst, wo nicht Standard-Template ist, hat man automatisch einen Zugang. Aber ich denke lieber, der Kunde vor sich selber ein bisschen schützen. Also das, wie gesagt, also 99% der Sachen kann man machen, mit SSH-Zugang. Und den Rest machen wir gerne, und dann haben wir verantwortlich.
Ja, also bisher haben wir es nie gebraucht.
Ja.
Also genau. Wenn ich mit Git kann arbeiten kann,
genau.
Ist das easy. Das, was du jetzt heute gemacht hast bei uns mit der Send-Mail, hast du das müssen als Rot machen?
Nein, PHP-Mail. Das ist ein PHP-Mail.
Das ist PHP-Mail.
Also das hat man. Aber das ist, wie gesagt, also, auch wenn wir aber etwas sagen, das kann man selber, das geht nicht darum, dass man nicht sagen, mach es selber, sondern vielfach wollen die Leute um 3 Uhr morgens arbeiten. Dass sie das selber können. Also, es ist wirklich sehr selten, dass man auch Routzugang in diesen Fällen braucht. Man hat ja Route-EB-User, hat man all das eigentlich, sagen wir, wo die Nutzdaten drin sind. Mhm. Man kann die Jüngsten durchstarten und die Stellungen machen.
Die Images, die jetzt für Magento zum Beispiel eingesetzt werden, das sind Images von euch, oder sind das?
Das sind Standard-Images, die wir noch ein bisschen anpassen. Aber das ist eigentlich ein Standard-Stack, der da verfügbar ist.
Für Magento speziell? Wo Gelastic zur Verfügung steht, oder?
Nein, also, ganz schnell, den Ort ist noch zu gut zeigen. Wenn man hier drauf geht, also, genau, wenn man hier drauf geht, dann kann man sich hier all die Standard-Images deployen. Dann sehen wir jetzt, wie gesagt, Code Java. Ist gut. Dass sie aus der Java-Welt rauskommen, haben sie wirklich rein von der Java-Observer, haben sie wirklich alles dabei, was man braucht. Also, Tomcat, JBoss. Glassfish per Jahr ist eigentlich alles zusammen dabei und man kann immer sich die Version wünschen, die man hat. Also, die man will. Neben dem sind auch unterstützt die JDK, also die zusammen mit dem ZEM. Also, das ist wirklich, ist das immer ganz aktuell. Jetzt im Fall von Magento kann man sich sagen, Nginx-Version, die man will, und PHP-Version. Die Images hier, die kommen direkt aus der Lastik raus. Genauso wie man sie jetzt bei uns hat. Hat man so wie an einer anderen Plattform. Was man eben noch machen ist, aber darauf ist noch Coding anpassen für Magento, vom PHP, vom EB-Server, vom Lens. Aber das ist eigentlich ein Standard-Image, also man nimmt ein ziemlich gut von drauf.
Mhm.
Genau. Und neben dem kann man zum Stack selber DevEngine kann man auswählen. MySQL Maria Percona. Für Magento sicher auch interessant, Redis sicher zu empfehlen. Ob jetzt 1.9 oder 2 Magento, das bringt es also wirklich. Das ist eigentlich das Teil, das am wenigsten kostet, rein von den Betriebskosten her, weil es wirklich schlank ist. Aber merkt oder Endbenutzer vor allem mal, weil es das Backend cachen kann. Es ist nicht nur für das Full-Page-Caching drin. Ja, die Einstellungen sind eben so, dass man jetzt pro Dienst, den man jetzt hier hat, also jetzt hier zum Beispiel Nginx mit PHP 7, MySQL, dann MariaDB, kann man jetzt einstellen genau die Cloudlets. Also man hat pro Dienst, stellt man die ein, wenn man jetzt die reservierten, die, wie gesagt, die kosten immer, und die dynamischen, die kosten nur dann, wenn sie alloziert wird. Und das kann man pro Dienst einstellen. Der Trick dabei ist, wenn man es mal deployed hat, dass man schaut, wie so Grundlast ist, die fix abdeckt und der Rest halt noch ein bisschen Spaß zu lassen, so viel wie man will. Preise jetzt bei uns, das ist ja auch jetzt ein bisschen ähnlich, ist so, dass man natürlich je mehr Cloudlets, das man braucht, desto günstiger wird es. Und das ist halt je nach Provider, ist das verschieden. Du weißt, es ist Backup dabei, bei anderen kann man einen Preis nachschauen. Aber ist eigentlich relativ dankbar, dass du dann auch zusammen summieren. Vom Top-Hauptpreis muss man sich jetzt in unserem Beispiel da nicht schlägt, weil wir erlauben pro Container pro Default für 512 GB erlauben. Also jetzt in dem Fall haben wir jetzt 3 Dienste. Redis, MySQL, der Patch jetzt vom Maximum geht drauf, wenn jeder 512 GB Platz würde brauchen, also 1,5 Tera, würde allozieren. Aber was jetzt da interessant ist, Nginx analog, da kostet die Zeit zum Beispiel 1 Cloudlet, also von 8,80 Franken. Und wenn er jetzt den ganzen Monat auf 4 Cloudlets laufen, dann kostet es 34 Franken 70. Da muss er wirklich den ganzen Monat auf 100% sein, wenn er laufen. Genau das gleiche auch für DB. Dabei hat er natürlich, oder die wir auch helfen, gerne helfen einstellen, hat jeder Dienst ein bisschen andere Spezialitäten. Der DB-Server ist per Design so, dass wenn er Memory rum hat, allociert er sich die. Wenn er sich sagt, er will unbedingt Buffer und schnell sein. Also das heisst, da von der DB-Grösse her schauen, wie gross die ist. Und da vielleicht nicht in die dynamischen Cloudlets laufen, sondern wenn man weiss, DB ist 500. Mega gross, oder 5 Giga gross, ich will aber 2 Giga im Buffer haben. Und dann hat man jetzt 2 Giga beschränken, gut ist. Aber, dass man da Kosten im Griff hat. Beim Webserver ist natürlich anders. Jetzt vor allem Nginx für den PHP-FPM. Das ist schon das, was wir bei euch anschauen sind. Da kann man relativ viel vom PHP und vom Webserver her einstellen, wie es auch skalieren. Wie weit du darf, so dass man eigentlich in der Limite von diesem Container bleibt. Ja. Und wenn man das Ganze eingestellt hat, wenn das Ganze läuft, dann nehmen wir jetzt mal unsere Seite als Beispiel, das ist nicht so interessant, da gibt es eigentlich auch Zusammenfassung, wie teuer ist jetzt das geworden. Und ganz wichtig ist eigentlich, ich sehe noch, hier sind 120 reservierte Cloudlets gebraucht worden, eben nicht einmal in die dynamischen Cloudlets rein. Also das heisst, rein von den Kosten her bin ich da gut gefahren. Höchstens, dass ich eigentlich zu viele reservierte Cloudlets habe. Das ist natürlich, macht doch keinen Sinn, weil die reservierten, die zahlen, ob sie gebraucht werden. Oder? Die dynamischen, die werden dann berechnet. Und das kann man eigentlich auch ganz gut anschauen. Pro Dienst gibt es eigentlich einen Graph, wo man sagt, wie viel Traffic hat es gegeben. In unserem Beispiel ist Netzwerktraffic immer inklusive. Disk zahlt man, also der Platz, die IOPS sind auf 3000 IOPS pro Container beschränkt. Aber eigentlich das, was bei uns in dem Sinne noch kostet gemacht, ist eigentlich CPU und Memory. Und wenn ich jetzt natürlich hier sehe, dass mein Webcontainer 130 MB hat, wo ich aber fixe Cloudlets auf einem Giga habe, zahlt es. Aber das tut sich stündlich aktualisieren. Und das ist eigentlich der Trick, das Klima aufzuhalten, vor allem am Anfang, wenn man neu deployed hat. Und das ist Grundlast, die mit der dynamischen, mit der fixen Abdeckung genau abpassen. Was bei den größeren Instanzen sicher sehr interessant ist, das haben wir drei, vier Kunden, die das tatsächlich so sehr erfolgreich einwenden, ist, hier tut man schnell auf das Hauptbuch, hier sagt man ja, in die Höhe auf und wie weit, dass man auch darf skalieren. Also da sagt man hier, okay, 640 MB Memory, 2 GHz CPU, darf bis auf 8 GHz CPU aufgehen. Das kann man natürlich relativ weit auffahren, wobei ein grosser Mock kann tun, dann lieber das horizontale skalieren. Und das kann man entweder fix sagen, wenn man sagt, eben vom Anfang an will ich zwei Webserver, das kommt automatisch in den Balancer vor, aber du lässt nochmal Teil drin von dem Environment. Kann man aber eigentlich auch sagen, dass nur in das horizontale Skalieren, wenn die Last eigentlich zu hoch ist. Und dann kann man hier pro Dienst, kann man eigentlich das setzen, wie weit rauf, dass er so automatisch skalieren. Und zwar kann ich sagen, jetzt in dem Beispiel, wenn der Load von diesem Webserver 80% ist, über 5 Minuten geht er nicht über 80% an. Das darf er aufskalieren, also darf er dynamischen zweiten Webserver dazunehmen. Und zwar immer einen dazu. Also wenn er 80% ist über 5 Minuten, würde er jetzt hier einen dazunehmen. Wenn es dann immer noch nicht reicht, würde er noch einen dritten dazunehmen. Und genau gleich kann man auch zurückbauen. Das heisst, wenn die Last unter 10% runtergeht, für 10 Minuten, dann kann man davon ausgehen, dass der Peak drüben ist, dann nimmt der eine nach dem anderen an. Und wichtig dabei ist, hier hat man jetzt den Webserver, hier kann man auch Storage dazu nehmen. Das heisst, man nimmt einen Storage-Container, der eigentlich nichts anderes macht, als wirklich darauf wird deployed, also die Nutzdaten kann man auf den Webserver ausliefern. Und dann tut man das nur dreimal unter die anderen Webserver. Das heisst, in einem Fall kann man automatisch skalieren, dann wird wirklich nur der schlanke Image geklont, weil irgendwie das Webroute vom Agent ist ja nicht im Webserver, sondern auf dem Storage-Server. Dann wird nur der geklont, es wird dreimal und der rechnet dann automatisch. Also da kann man relativ schnell auf und wieder auf skalieren, damit das auch grosse Daten kopiert haben.
Ja. Also ich muss nicht speziell im Magento konfigurieren?
Nein, das bekommt er gar nicht mit. Im Magento bekommt es nicht mit. Du tust nur einmal deployen, weil wenn du deployst auf GitHub, über Zui oder über Shell, landen die Daten immer auf dem Storage-Container. Und was so ganz wichtig ist in so einem Fall, man hat hier, wenn man jetzt mehrere Webserver hat, tut zwar immer schauen, dass er, wenn er den Load verteilt, dass er zuerst Persistenz anschaut. Das heisst, wenn einer mal hat angefangen einzukaufen, dann bleibt er immer auf dem Server. Aber man kann relativ einfach bei Magento, neben dem, dass Redis cachen kann, tut auch Session handeln. Ist eigentlich, dass man Sessions auch in Redis ablegt. Das heisst, egal wie viele Webserver das man hat, sind alle zusammen die gleichen Session-Daten. Also da gibt es einen rein für einen User, der kann mal Webserver durchwechseln, merkt die Leute davon. Genau. Und, also man hat wirklich auf der Applikationsseite muss man nichts anpassen.
Also. Kannst du nochmal erklären, was genau bedeutet Cloudlet?
Also das Cloudlet, das ist eine Erfindung von Jelastic in dem Sinn, das ist ein Cloudlet heisst eigentlich ganz genau 128 Mega Arbeitsspeicher auf 400 Mega CPU. Und sagt, man tut den Dienst, die Cloudlets hinzufügen. Dann gibt es die fixen, die reservierten Cloudlets, die wir kosten. Und die dynamische oder Scaling-Limit, wie weit auf und auf den Container skalieren.
Also, das sind nicht wirklich einzelne Einheiten, sondern das sind im Prinzip zwei Cloudlets, dann sind einfach das 256
genau.
Megabyte und 800
genau.
Megahertz.
Genau. Das ist eigentlich, anstatt dass man Megahertz-Zahlen und Memory eingibt, hat man selbst in die Cloudlets zusammengefasst. Aber die Leute das da bequem marschieren. Mhm. Das geht auch eigentlich unterbruchsfrei. Das ist PHP-Mark, das ist so ein kleiner PHP-Benchmark, der minutenlang läuft und dann sagt er, wie schnell ist die Rechnung. Das macht man eigentlich so zum PHP-Performance vom Webserver zu testen. Dann macht die ein paar Tests, oder dann gibt es 46.000 Punkte. Was es jetzt auch immer heisst, das ist jetzt zum Beispiel der Container hier, der hat man jetzt auf Dings beständig. Minimum ein Cloudlet, auf Maximum auf 2 raus. Und jetzt das erhöhen, tun wir da zu 8 eingeben, kann ich das applyen. Das geht eigentlich durch ein paar Sekunden, geht aber eigentlich unterbruchsfrei für die Applikation oder für die Container-Umgebung. Also das heisst, mit dem Ding ist.
Und der Stand zu tragen, wenn es gerechnet ist.
Genau. Oder jetzt habe ich zum Beispiel nur die dynamische aufgesetzt. Das heisst, wenn, es mal, wenn die nicht gebraucht werden, dann gibt es auch finanziell oder für einen von den Kosten her eine Änderung. Man hat einfach die Ressourcen aufgetan. Aber das ist so ein Skript, das skaliert aufs Maximum, um zu schauen, wie schnell der Rechner ist. Und jetzt haben wir da 46.000 Punkte gehabt. Das kann ich das aktualisieren. Jetzt müsste er eigentlich nicht drauf. Das ist nur so ein Dummy-Test, aber nur schnell zum Zeigen. Genau, jetzt haben wir 148.000 Punkte. Und genau, was das Einzige, was ist, das ist ja durch die Geschädigung, die alten Apache-Images, die haben PHP als Mod PHP eingebaut. Das heisst, beim Skalieren mehrere Verbindungen, wenn es mehrere HTTP-Instanzen hat, läuft PHP als Modul im Webserver drin, was relativ wir sehen einen grossen Fußabdruck. Wenn ich einen Nginx auf PHP als FPM ist es wirklich schlank, wirklich schön zum Beispiel, wie soll es skalieren.
Ich hätte noch eine andere Frage. Docker. Ist jetzt automatisch Docker mit im Spiel bei so einer Konfiguration, bei so einem Setup? Oder?
Ist, also das da hier alles zusammen, was man hier auswählt, oder wenn man jetzt da ins neue Environment geht, die Sachen, die man hier umstellt, das da hier sind eigentlich Docker-Images alles zusammen. Also es ist, alles zusammen dahinter ist eigentlich Docker.
Also gut, Docker-Images und Docker-Container. Also ein Docker-Container ist im Prinzip wie ein virtueller Server, sage ich jetzt mal.
Genau.
Geschlossene,
genau.
Das Docker-Image ist das, was ich nachher quasi ausrolle auf dem Container oder wo deployed wird auf dem Container.
Genau, also Images ist ja eigentlich die Quelle vom Container. Man kann beim Docker hier selber jetzt, wir haben zum Beispiel Images, zum Beispiel den Trend Hosting Balancer, den wir auch bei euch im Einsatz haben. Das ist optimiert Nginx, mit HTTP 2.0, mit Brötchen, was auch immer. Das heisst, man kann sich ein Image bauen, das in einem Registry gibt, wo man hier kann deployen und nachher daraus kann deployen. Also das heisst, du kannst eigentlich ein Docker-Image bauen, wo Magento zum Beispiel schon deployed ist. Das da hier, wenn man hier drauf geht, also über die PHP-Version, und sagt, ich möchte Nginx mit dieser PHP-Version, dann wird aus dem Docker-Image, das da hinterlegt ist, wird der Docker-Container deployed, aber natürlich neutral ist. Dann kommst du in einen, wie du sagst, virtuellen Server in dieser Version mit dem Nginx, mit dem PHP.
Das heisst, es gibt einen separaten Container für Nginx, einen separaten für PHP?
Nein, das ist ein Container. Das gibt ein Container und das ist ein Container. Jetzt in diesem Fall hier gibt es drei verschiedene Container. Drei verschiedene virtuelle Maschinen rein für den
User. Okay, und das PHP läuft im Nginx-Container,
genau,
oder im Apache-Container.
Machen Sie eigentlich so weit drüber. Man kann hier auch noch x verschiedene Sachen machen. Wenn es jetzt einen Fall gibt, dass man sagt, man wollte eigentlich den Nginx-Webserver und PHP aufgetrennt haben, verschiedene Container, kann man es durchaus nachbauen. Also zum Beispiel, dass PHP völlig in einem fremden Container läuft und dann übergeht Nginx per FPM über die TCP-Verbindung über. Aber
nein, ich komme das noch ums Verständnis. Ja. Ich bin jetzt auch nicht so tief drin im Docker-Universum, aber eben, es gibt ja gewisse, die sagen, dass eigentlich sollte pro Docker-Container nur ein Prozess im Laufe sein. Aber das ist schon, ja, glaube ich, eine extreme Ansicht.
Genau. Oder die Sache ist, wenn man einen Server nimmt, reduziert oder virtuell alles zusammen drauf hat, dann wird es relativ schwierig zum Upgraden mit der Zeit. Oder man kann sagen, gut, ich tue den Server jetzt upgraden, dann wird einfach alles dort upgraden. Ob man jetzt will oder nicht, man muss schlicht und einfach. Hier in dem Sinn ist es so aufgetrennt, man hat den DB-Container, man hat den Webserver-Container, die viele haben. MongoDB, Redis, was auch immer. Und die kann man nachher einzeln deployen und updaten. Also es nimmt schon relativ viel Komplexität. Wie gesagt, der einfach.
Hallo zusammen.
Sorry.
Oh, hey,
Cousin.
Cool, hey, so,
cool.
Hallo, Mosi, ciao Philipp. Hallo Werni. Hallo. Ciao Mustafa, freut mich. Ciao.
Hallo,
nice to meet you.
Super, genau. Hey, dass es noch klappt. Dann hast du keine Behebensprobleme.
Ja, ja.
Hoffentlich nicht mit Magento 2 zu tun.
Doch. Doch. Ja, wir haben Dings. Mit dem so eine Product Page, die man zu verändert. Und dann kommt wirklich so ein, ich sehe schon so Teil im Router. Und das haben wir beim Testen schon auf dem Stage gehabt, in einem ganz frühen Stadion. Und dann ist das weg gewesen. Mhm. Und jetzt haben wir das wieder gefunden mit dem Produkt. Und jetzt haben wir so einen Scrapper mal gebaut mit Python, schnell zum Morgen, schnell alle Product Pages durchsuchen und überhaupt irgendwo. Es sind jetzt auch ein paar vorgekommen, ich weiß nicht genau wieso. Beheben kann, es ist nicht etwas in der Datenstruktur. Beheben kann man sie dann das Produkt löschen, durch die CRP neu einspeisen. Das ist ein guter.
Können wir gerne nachher noch darüber reden. Muss aber, du kannst noch.
Genau, aber zum Ding zurück. So, immer so wie es jetzt hier aufgetrennt ist, hat man die Komplexität schon relativ aufgetrennt. Das heisst, man kann schon auch nach dem Konstrukt zu bauen, dass man sagt, Webserver und PHP ist nicht auf dem gleichen Docker-Container drin, aber eher eine spezielle Anwendung. Also, ja. So kann man wohl sagen, man tut jetzt den Webserver und PHP dann aktualisieren. Genau.
Ich sage das nicht, weil ich mich jetzt ich das so will. Oder?
Mhm, genau.
Einfach zum Verständnis, dass ich weiss, eben, das sind im Prinzip Docker-Container.
Genau.
Einfach, dass das so.
Und eben, Du kennst es ja vielleicht auch. Das hat nachher, also man hat die Maschine zu nachher zur Auswahl. Kann da per SSH drauf oder per SCP, hat man dann auch so die Container, so wie man sie da, wie man sie da zusammenklickt hat, hat man sie nachher auch
zufügen. Ich mache es meistens nicht über, also eben man kann das so über die Nummer nachher zugreifen.
Genau.
Ich mache es meistens, also ich habe es bei uns hinterlegt in One Password pro Projekt. Einfach. Genau. Ich will nicht jedem entwickeln auf all die Projekte.
Genau. Nein, man hat vier, oder jede Maschine bekommt vier eigene Node-ID und dann kann man direkt auf die Maschine drauf zone und das nicht
wieder. Genau.
Was man noch hat, ich weiß nicht, ob das braucht, hat, man hat Kollaboration. Das heißt, ich kann die jetzt in meinen Account hier einladen. Ich kann zum Beispiel sagen, hey, du darfst nur mal Testumgebung sehen oder Stageumgebung.
Das haben wir jetzt gemacht für die Custom Web. Genau. Zum Beispiel, wenn sie auf den Server schauen wollen, genau, dann machen wir das so.
Genau.
Dann haben sie sich nur beklagt, dass sie die ganzen Mails dann für die Gäste wieder kommen.
Genau, wenn das können sie abstellen pro Account. Also das heisst, man hat ja die Einstellungen, die ich vorhin gezeigt habe, dann zur Skalierung her, wo man ja die fix so dynamische Cloudlets einstellt. Man kann ja automatisch horizontal skalieren, wenn gewünscht. Das machen wir aber nicht, herklatschen, sondern man kann auch pro Dienst einstellen, wenn das er da kommt, wenn das er alarmieren soll. Also wenn das ein E-Mail sollte, zum Beispiel der Webserver oder der DB-Server oder so, das kann man auch wiederum pro Dienst einstellen, wenn das die E-Mail soll. Und zum Beispiel weiss man, hat der DB-Server bewusst auf 90% Memory laufen. Man weiss, die Datenbank wächst jetzt nicht. Und jeden Tag, und das Buffering, wo alles zusammen eingestellt ist, dann kann man sagen, gut, das ist auch nicht so, da werden wir das anderes. Muss ich nicht wissen. Genau. Was ganz wichtig ist, OM-Chill-Mails, das kann dann passieren im Docker-Container, das ist jetzt nicht JavaScript bezogen, sondern im Allgemeinen. Wenn man einen Container auf Memory limitiert, über die man natürlich drüber wachsen kann, über das Ding, dann kann der Linux-Kernel, was ich auf der physischen Server immer nichts anderes machen als Prozesse wahllos killen, bis er wieder genommen Memory hat, bis er selber kann. Also spätestens auf die E-Mail sollte man dann mehr genug, wenn es eine Sache ist.
Cool, ja.
Ja. Das ist das Backend. Das ist das Backend. Genau. Das ist wirklich der Begriff. Wirklich im Betrieb drin, also ob es jetzt dann Klonen geht, so viel später vor der Installierung, kann man pro Dienst einstellen.
Ja.
Wie weit auf und wie tief, dass sie dürfen. Und man kann es dann auch pro Dienst anschauen, wie viel Memory braucht, wie viel CPU braucht.
An der Preis kann ich relativ viel finden, für das nicht laufen.
Ja, das ist aber vielleicht gar nicht so viel. Du siehst, du meinst jetzt die blauen Balken. Ja. IOPS Usage ist 6. 6 IOPS sind natürlich nicht viel. Oder also 6 IOPS. IOPS passiert immer länger, ob es gegen die Liste oder schreibt. Wir haben Standardlimiten von 3000 IOPS.
Aha, das sieht sich da in der Grafik.
Das sieht eigentlich so viel aus, weil auch zurück so wenig läuft, das ist immer zu viel, läuft die ganze Zeit, aber die ganze Zeit wenig.
Ja, das ist schon nicht
live. Genau. Und 3000 ist eigentlich ein anständiger Wert. Das ist ja dank SSD und dann sind wir auch wie gesagt, gibt es bei uns, gibt es auch bei den anderen, wo wirklich das Schöne daran ist, dass es Standard-Images sind. Also man tut sich wirklich nicht einsperren in dem Sinne auf einen Hersteller oder eine Lösung oder so, sondern wirklich Standard. Ja. Linux-Maschine oder Linux-Docker-Images.
Also ich habe ja vorher schon MGT Commerce erwähnt,
genau.
Und die haben ja auch über so Auto-Stating, Hosting. Aber mit AWS, und ich weiß jetzt nicht genau, wie dass sie das machen, ich nehme an, AWS hat mittlerweile auch so Features, wo das kannst ähnlich automatisieren und konfigurieren.
Mhm.
Wie du das vorher gezeigt hast, dass eben ab 80% nimmt es einfach deine Node,
genau,
dazu.
Mhm.
Und wenn es dann unter 10 geht, dann tut es die wieder,
genau,
abziehen.
Genau.
Da, Ja.
Ja. Also sagen wir so, wie das letzte Mal, dass ich mir ABS angeholt habe, ist, dass man dort wirklich noch ein bisschen Miete zahlt. Also das heißt, man tut sich irgendwie Instanzgröße entscheiden und die zahlt man, ob man sie braucht oder nicht. Und das kann man relativ, also wir haben jetzt, wie gesagt, die meisten Kunden, die wir haben, die sind von der dedizierten Umgebung auf die Cloud-Lösung, die haben jetzt 2 Jahre produktiv. Und so wie ich es mitbekommen habe, ist die AWS da mal auf die Limite und für das, was man braucht. Aber je nachdem, wie elastisch die Applikation ist, dann perfekt.
Ich weiß nicht, ob MGT innerhalb von dieser Instanz oder von dieser Instanzgröße dann halt mal gewisse
Skalierung hat. Sie haben mal irgendwie Verteilungen ihrer Instanz drin. Ja. Ja. Der Vorteil ist
also, auch... Also AWS kannst du hier in der Instanz reservieren, genau. Oder eben on demand, ja, genau. Und du hast jetzt mit MGT, ist es einfach so, dass es ein Standard-Set festlegt, zum Beispiel 2 Server sind normal.
Mhm.
Und auch wenn du Heavy Load hast, die fahren sind dann on-demand in die Instanz. Und die sind dann auch sehr teuer. Die, genau, zahlst du einfach eine Stunde.
Mhm. Die machen die, glaube ich, AWS.
Ja, genau.
Die,
ja.
Schon länger, oder?
Ja.
Schon viele Jahre.
Ja, genau.
Und machst du das auch über MGT, ja, oder machst du das über...
MGT, genau.
Okay.
Ja. Ja. Ich habe, das ist schon noch das Ding, was ein Schema mitgenommen. Also, was ich bin auf der Homepage habe. Aber unser, wir haben jetzt nicht das Altersgeilen. Das haben wir nicht. Wir haben mit 2 Webseiten. Genau, und dann RDMS.
Das heisst, wenn irgendwie Marketing läuft oder irgendetwas, Fernsehkampagnen oder so etwas?
Ja, wir haben jetzt echt beide sehr gut bemessen. Ja, das haben wir noch nie mit den Limiten gekommen eigentlich. Und irgendwann ist eigentlich nach RDMS da die Business
Datenbank.
Ja, klar, ja, von FMS. Genau. Ja. Wirklich auch performant.
Ich glaube, das habe ich auch bei einem Kunden drin.
Mhm.
Ich habe bei einem Kunden, der schon auf AWS gesehen. Ich glaube, dort haben wir auch so eine RDS-Instanz genommen.
Ja.
Ist relativ teuer, aber ist extrem performant.
Ja, es ist schon teuer. Wir zahlen jetzt rein AWS-Kosten pro Monat. Das sind fast 1500 Stutz. Normal AWS, ja. Ja. Genau. Aber es sind schon mehr als 2 Server. MFS, Load Balancer, genau. Elastic Cache. All die Geschichten. Das ist schon recht teuer.
Ja. Ja, es ist halt je nachdem, wie gross das
wird. Oder? Ja, ja,
ja. Hier ist halt wirklich der Vorteil, wenn wir auch aber ausführen. Also, ich meine, das Material ist ja nicht anders als BB und Memcached und so. Das ist halt wieder Sinn. Das wird man hier auch von relativ klein machen, das halt
gross ist. Ja, ja.
Mhm.
Ist das
ein Rechenzentrum in der Schweiz? Das ist, also wir haben uns bei Inter gemietet, Blattdruck, die Server.
Ja.
Das haben wir genommen, das ist Tier 4 Firma geprüft. Da haben wir einen Kunden, der das als Anforderung hatte.
Okay.
Und was leider besser als Bern ist, wir haben mit Core Backbone haben wir Upstream Provider, der direkte Peerings mit Cisco und Tray bekommen hat. Das ist ein bisschen heikel. Was Peering-Politik angeht, Core-Backbone ist auch ein bisschen grösser, ein bisschen weniger sein. Und da können wir wirklich mehr oder weniger halt die ganze Schweiz mit Teufel der Tanz
bedienen. Ja. Ja.
Okay. Und so offen müssen die Server auch nicht versuchen.
Das ist geografisch, glaube ich, schon der Ort, wo am meisten
zusammenkommt
und alles so.
Genau.
Größte Bandbreite.
Mhm. Ist das der Peering-Point in Zürich? Ja,
ist ja der
Host-Point von Nodes am Lesen,
oder? Das Host-Point weiß ich nicht.
Das sind glaube ich auch dort.
In Gladbruck. Also ich bin schon mal, wir haben schon mal Besichtigung gemacht in Gladbruck mit, ich glaube, mit der Six. Irgendwie, die haben dort
auch. Ja, Six, ja. Aber das ist auf Firma geprüft, der Bank und Finanzzug ist ja. Die haben das alles voraussetzt.
Also, das ist glaube ich im Keller dort in Gladbruck. Ich kann mich noch so erinnern.
Ja. Ist ja relativ gross, 3 Stockwerke. Also macht das wirklich gut. Es ist leider 2 oder 2 kann man vielleicht vergessen. Aber und dann haben wir, wie gesagt, tatsächlich bei der Firma-Prüfung haben wir einen Punkt gehabt oder sogar, aber auch Netzanbindung-Latenz. Das hätten wir zu tun, also zu Bern.
Das heisst, ihr habt ein Haus, ihr habt ein eigenes Server.
Ja, ja, wir haben unser eigenes Zeug gehört. Das ist eigentlich Rackspace, wo wir mieten, also Räume. Und Anbindung, das ist ja carrier-neutral, also das heisst, da gibt es noch Provider, wo alle Fäden zusammenkommen, dann kann man selber ja aussuchen, von wem man eine Anbindung hat. Das tut man direkt mit den Anbietern aushandeln. Also, sie bietet in dem Sinne wirklich den Platz, Strom und Klima. Das ist, und halt drumherum zu handeln.
Okay, und dann die Leistung, das dynamisch handeln, wenn irgendwie mal etwas hardwaremäßig
ausfällt? Das tun wir. Also für dich als Kunde merkst du nichts davon, aber das machen wir. Das ist eigentlich unsere Aufgabe, das über die Not zu verteilen. Wir haben nicht viele Automatismen drin. Also wenn wir gesagt haben, wenn wir evakuieren oder so, das machen wir, um uns nach oben nehmen. Oder jetzt an die Meldanglücke, wenn wir jetzt die Zeit durchgepatcht haben, oder die Zeit evakuieren, zurückdrehen und so Sachen. Ich sehe, wir sind, wenn man jetzt auf die Joystick-Seite geht, sind wir selber nicht drauf, weil wir es nicht als Public Cloud betreiben. Und wenn man es als Public Cloud betreibt, hat man gewisse Vorschriften von denen. Wir haben gesagt, wir können lieber die Software kaufen, die Lösung, die Erwartungsverträge, mit denen wir weiss, so können wir betreiben, wie wir. Also, ja, aber man kann in dem Sinn, bei uns sind etwas bauen, und wenn man das Gerät hat, können wir meistens mit uns nicht zufrieden, kann man jetzt Images exportieren. Das ist ein, wirklich nicht auf einen Anbieter in dem Sinn fest. Aber wir als User merken natürlich, dass wir immer dran nehmen, sie über die Nutzung verteilt.
Aber heisst das für dich in der Praxis, dass du amigs musst einfach so mit dem direkt dort vor Ort etwas machen, etwas austauschen, oder hast du die Möglichkeit?
Nein, wir haben natürlich immer nur freie Nutz. Oder wenn man sagt, okay, wir nicht so zwei ausdrehen, drei, haben wir noch frei. Spielen es natürlich mal selber einbauen oder Lifecycling, kann man, wo man sagen, gut, schmeißen wir da jetzt raus. Wobei das jetzt mal nicht fertig gesehen, dass sie zwei Jahre produktiv mit dieser Lösung, aber spätestens in zwei Jahren ist dann auch so weit. Aber eigentlich viel vor Ort muss man nehmen. Winter war selber zum Beispiel, hat noch Remote Hands. Also das heisst, wenn jetzt noch ein Disco steigt oder was auch immer, dann kann ich neue Disco schicken, wenn ich sage, du den Disco wechseln. Also dann fahren wir raus. Genau.
Okay. Und früher haben wir alles bei Hetzner gehabt.
Wir haben immer noch viele Sachen bei Hetzner. Bei Hetzner kennen wir eigentlich, was sie so die ersten 100 Server online gemacht haben.
Das kennen die auch schon lange. Jetzt haben sie irgendwie in Falkenstein haben sie irgendein Problem gehabt.
Genau, sie haben Spannungsabfall gehabt. Weil ich nachher selten ist, extrem Abfall, wo du es
im ganzen Ort Spannungsabfall. Und dann
genau, das ist wetterbedingt, ist das passiert. Extreme Spannungsabfall, was USB-Bau das nicht reagiert hat, wie sie wollen. Also die sie jetzt auch sehen müssen.
Aber das ist jetzt erledigt?
Das ist von dem her erledigt, dass wir allerdings, seit 2001 sind wir mit den Hessen gegangen, wenn wir sie gut angefangen haben. Denke ich schon für die frustrierend, weil die ganzen Hänge nach mir rein von der Infrastruktur her. Natürlich auch für die ganze USB-Bau-Zeit aus dem Haus.
Aber, sind denn neue, also Kunden vorher auch betroffen gewesen?
Wir sind nicht gewesen. Wir haben bei der Hetzen haben wir in der Linie. Und das Rechenzentrum ist dort nicht betroffen. Wir sind ja von zwei Dingen.
Okay. Glücklich.
Genau, ja. Aber sonst, also eigentlich finde ich eigentlich anständige Provider. Also, das bietet auch das Geld gut, die Leistung gut, die Hardware, reagiert auch, drei Morgen beschreibt, 10 Minuten später.
Gut, wenn ihr jetzt Dell Hardware habt, dann ist natürlich gute Qualität, aber ich glaube, sie haben ja also den selber auch Hardware.
Ja, es ist doch ein Kastending, genau, haben sie auch nicht unbedingt.
Und also unser Administrator, der René, ist so begeistert. Er ist ein Host Europe Fan.
Okay.
Und seit Hetzner ist mehr so ein Low-Budget Server.
Nur halt je nachdem, was man nimmt, die haben natürlich Server, die fehlen, ich glaube, 30 Franken oder 30 Euro an, bis 500. Das ist, ich muss sagen, die Dell-Linie, die sie hat, für die preislich okay.
Nein, den Support habe ich super gefunden bei Hetzner. Ja. Das war gut. Also, Das kannst du nicht vergleichen mit so die Anbietern wie 1&1 oder Strato. Ja. Bei Hetzner kannst du anrufen und dann hast du wirklich im Rechenzentrum, wo kann der Rechner herangehen und schauen und machen. Mhm. Und das hast du einfach bei diesen ganz grossen Provider wie 1&1 im Strato in Deutschland hast du das nicht. Du kommst immer noch ins Callcenter und kommst nie zu einem technisch versierten Mitarbeiter. Mhm. Das ist extrem mühsam.
Ja, das ist klar. Und wir haben natürlich auch den Vorteil, wenn es technisch dazu machen wir alles, auch wir brauchen auch zum Beispiel, wenn wir so ein bisschen das Wechselauber von der Rest machen, dann haben wir das andere. Und bei denen haben wir so, da ist ja nicht mehr unter die Konsole. Sollte man auch irgendwie nicht verurteilen, oder kommen wir direkt auf die Kiste.
Das ist mit der.
Ja, ja, aber da hat mir Spannungsabfallen, das hat auch der Chief Pfalz gehört. Und das ist natürlich, weil du es von einer Zeit durchgelassen hast, offensichtlich, es sind extrem viele Servernetzteile jetzt verraten. Wobei, ich habe das so fast wie in einem Rechtszentrum mitbekommen, wo ich selber gegoogelt habe, bevor wir uns das selbstständig gemacht haben. Das ist also wirklich wie ein Streckenzentrum auf das SPD. Es ist immer wieder in Tortur. Ja.
Wie gross sind wir?
Wir sind 4,5 Leute, die fix sind. Dort haben wir 2 Kollegen, die wir so projektmäßig einziehen können. Es ist einfach nicht die Idee, dass wir viel grösser werden. Dass wir wollten, mit einer Ausbildung bei der Ausbildungsberechtigung. Mhm. Also, dass wir da ein, zwei Lehrlinge nehmen, das liegt mir wirklich. Aber sonst, auch früher viele Grosse noch unter der Blüte. Ich stelle eine gute Erfahrung und so, aber das haben wir.
Nicht so geil zum Raffi.
Ja, muss, also, gut mal gesehen, muss nicht unbedingt sein. Was einfach ist, wir sind ein bisschen Unix-Linux geschädigt, wir haben nichts anderes als das.
Geschädigt?
Nein, nicht geschädigt, aber das ist nicht super. Aber ein Kollege, der mit mir KF gemacht hat, eine reine Windows-Bude und nicht da. Und dann machen wir so einen Deal, dass wir die Lehrlinge dotiert. Also dann können wir den Lehrlingen werden beibringen, dass die Linux ja nicht das einzige wahr ist, aber die Linux haben wir jetzt nicht, dass es einfach nicht möglich ist. Und das ist so die Frage, die wir haben, sonst für grosse Herren.